Mein Name ist Clemens Heidt und ich bin Student an der Universität Duisburg-Essen. Wir haben heute Besuch aus Köln von Professor Dr. Helmut Brückner, Geograf an der Universität zu Köln. Und ich möchte dir heute ein paar Fragen stellen zu deinem Vortrag Meine Sicht der Zeit von Kairos und Kronos, dem Urknall und dem Schwarzen Loch. Wir kennen uns, wir duzen uns. Helmut, meine erste Frage wäre, du hast jetzt in deinem Vortrag eher allgemeiner geredet, davon, wie Gott schafft, wie Gott in unterschiedlichen Modalitäten erschafft, Kairos und Kronos. Mich interessiert, du als Geograf, wie erlebst du selber Gottes Schöpfung oder was lässt dich auf Gott schließen in deinem Forschungsgebiet?
Es gibt in dem Sinne keine christliche Geografie oder unchristliche Geografie, sondern was wir hier besprechen mit Modellen oder auch mit der Vorstellung, dass Gott der Schöpfer ist, das ist zunächst eine metastufliche Ebene. Ich finde Gott nicht in den Bohrkernen, wenn ich jetzt Sedimente für die Geoarchäologie analysiere, sondern es ist eine andere Ebene, über die wir sprechen. Dass das Ganze rational begreifbar ist, das ist für mich wichtig. Sonst könnte der eine sagen, es ist so, der andere sagt, es ist so. Nee, es ist für uns ein logisches System dahinter. Das ist für mich sehr wichtig.
Nun gibt es aber auch andere Geografen, andere Leute, die auf deinem Gebiet forschen, die das aber offensichtlich nicht so sehen oder zumindest diesen Bezug zu Gott nicht herstellen aufgrund dieser Forschung. Wenn du dadurch das plausibel findest, dass Gott auch dahinter steht, wie kommt es dann oder wie erklärst du dir, dass andere das offensichtlich nicht so sehen?
Letztlich ist der Mensch gläubig oder nicht gläubig. Er ist Christ oder hat einen anderen Glauben oder ist Atheist. Das sollte ihn nicht daran hindern, trotzdem zu forschen und, sagen wir mal, die Gesetze der Natur zu erkennen. Es hat in der Geschichte der Naturwissenschaften sehr viele gegeben, die Christen waren und die zu wunderbaren Erkenntnissen gekommen sind. Und umgekehrt auch. Es gab viele und gibt heute auch viele, die Atheisten sind und wunderbare Ergebnisse erzielen. Also daran würde ich das gar nicht koppeln. Der christliche Glaube steht sozusagen darüber. Er erfasst mein ganzes Sein, nicht nur meine Ratio, nicht nur das, was ich messen kann im Labor, sondern es ist ein Lebenskonzept. Und da ist meine Forschung ist ein Teil, aber das ist ja nicht das, das macht mich als Menschen nicht ganz aus. Es ist nicht die Fülle dessen, der ich bin.
Nun ist es so, dass du in deinem Vortrag über die erste Seite der Bibel geredet hast, über die Kairos-Schöpfung, wie du sie genannt hast, es werde Licht. Viele sagen jetzt, dass es ein Mythos ist, dass es veraltet ist. Was antwortest du diesen Leuten?
Ich denke, dass das erste Blatt der Bibel sehr schön im Grunde genommen das ausdrückt, was wir auch in den Naturwissenschaften nachvollziehen können. Dass es einen Anfang gibt erstmal, das ist nicht selbstverständlich. Es gibt manche, die glauben, die Materie ist ewig, aber es gibt einen Anfang hier. Das, denke ich, ist dieser Big Bang oder der Urblitz oder der Urknall. Und dann sehen wir die unbelebte Natur, die belebte Natur und schließlich der Mensch. Und ich denke, das ist, also das können wir auch heute nachvollziehen. So ist es auch in der geologischen Zeitskala, dass wir zunächst in den tieferen Gesteinen sozusagen einfache Lebensformen finden, dann wird es komplexer und schließlich der Mensch. Für mich ist ein schönes Beispiel, ich habe auch Exkursionen gemacht mit Studierenden nach Amerika zu den Canyonlands. Da gibt es den Grand Canyon, der symbolisiert repräsentiert besser gesagt das Paläozoikum, das Erdaltertum. Dann gibt es den Zion Canyon, das ist die Erdmittelzeit, also Mesozoikum. Und dann gibt es das Känozoikum, das ist die Erdneuzeit, der Bryce Canyon. Und da kann man die ganzen Schichten der Erde sozusagen, oder die meisten kann man so durchlaufen, wenn man will, und sieht, dass es einfache Formen unten sind, dann komplexere und schließlich auch ja da, wo der Mensch sozusagen seinen Fußabdruck hinterlassen hat.
Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, so hast du es auch in deinem Vortrag erwähnt, glaubst du, dass die Evolution eigentlich mit dem biblischen Schöpfungsbericht übereinstimmt, nur dass die Tage, von denen in der Bibel geschrieben steht, halt lange Perioden waren, richtig?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das sind Epochen, das sind Zeiträume. Wenn es da heißt, da war Abend und Morgen, dann sehe ich darin, wie wenn man einen Film sehen würde. Der eine Abschnitt, dann wird es sozusagen hell, ich sehe dieses Video und dann wird es wieder dunkel. Also ein Abschnitt, dann kommt der nächste. Und so sehen wir das auch in der, es gibt immer wieder, sagen wir mal, Mutationen oder spontane Entstehungen. Da gibt es den Cosmic Bang beispielsweise, den Einschlag 66 Millionen Jahre vor heute, wo die Saurier dann ausgestorben sind und es kommt eine neue Entwicklung. Ja, das steht für mich in keinem Gegensatz. Wenn man darin Epochen sieht, wenn man sich nicht halt 24 Stunden klammern würde, was ich von mir weise, was ich also sage, das kann man eigentlich nicht heutzutage aufrechterhalten, dann sehe ich darin im Grunde genommen keinen Widerspruch.
Und wieso glaubst du, kann man das nicht aufrechterhalten? Weil viele Christen sind auch noch davon überzeugt. Und mich würde interessieren, du argumentierst jetzt auch mit sehr langen Zeiträumen und sagst, redest von Jahrmillionen. Wie sicher ist das denn überhaupt? Wie sehr lässt sich das beweisen? Und was sagst du den Leuten, die davon nicht überzeugt sind und die von diesen 24-Stunden-Tagen überzeugt sind?
Alles, was wir in der Natur beobachten, wir versuchen ja mit unseren Modellen die Wirklichkeit, die wir beobachten, zu beschreiben. Und da gibt es gute Modelle und es gibt schlechte Modelle. Und wenn ich vom 24-Stunden-Modell ausgehe, beschreibt das nicht sehr viel und es scheitert eigentlich. Ich habe ja unter anderem auch erwähnt, dass es so Mare gibt, wo ich 23.000 Jahre zählen kann oder 100.000 sogar in einem See in Japan, Lake Segutsu. So, also da komme ich schon mit kurzen Zeiträumen gar nicht hin. Und ich sehe darin auch keinen Widerspruch. Wenn ich das zu eng mache, das Korsett sozusagen, dann lässt sich das Ganze, wie wir die Schichten erklären können oder wie wir Interpretationen für den Grand Canyon beispielsweise finden wollen, das geht nicht in kurzen Zeiträumen. Weil sich einfach die Ökosysteme, die ich da finde, die müssen sich ja umstellen. Ich sehe da eine Düne, also es ist ein Wüstenklima, dann sehe ich dann eine Sumpflandschaft, ne? Dann sehe ich wiederum ein tieferes Meer durch die Fossilien, die da drin sind, ne? Und das braucht einfach Zeit. Diese Umstellung geht nicht von heute auf morgen.
Was hältst du dann von der, die kennst du bestimmt, die Gap Theory, ja, die Theorie, die ja auch schon teilweise von Theologen aufgestellt wurde, dass Gott am Anfang ja Himmel und Erde geschaffen hat, sich das dann über einen langen Zeitraum entwickelt hat, weswegen, ne, auch die Jahrmillionen, von denen du redest, und dann quasi alles zerstört wurde und Gott noch einmal quasi eine Neuschöpfung gemacht hat und dieser 6-Tage-Schöpfungsbericht ist eigentlich ein Neuschöpfungsbericht. Wie würdest du persönlich dazu stehen oder dafür oder dagegen argumentieren?
Das ist vielleicht eine theologische Fragestellung, aber das sehe ich in den Schichten nicht. In dem, was ich wissenschaftlich erkunden kann oder was ich datieren kann, da sehe ich das nicht. Ne? Wenn wir von Jahrmillionen oder Jahrmilliarden sogar sprechen, dann basiert das ja immer auf Datierungsmethoden. Und jede Methode hat natürlich ihre Stärken und Schwächen. Das habe ich meinen Studierenden auch immer gesagt. Wir müssen die Stärken und die Schwächen der Methode kennen und sozusagen den Zeitraum, den sie umfassen. Und wenn ich jetzt ein Objekt datieren will, den Grand Canyon beispielsweise, dann muss ich verschiedene Methoden der Datierung hier ansetzen. Biostratigraphie oder ich muss dann Radiokohlenstoffmethode, die wäre dafür zu klein, aber Kali-Argon-Methode oder was auch immer, die muss ich reinstecken. Und wenn ich zwei verschiedene Methoden habe, die unabhängig voneinander sind, dann habe ich sozusagen einen Cross-Check. Und wenn der übereinstimmt, dann weiß ich, wie alt das Alter dieses Objekts ist, was ich versuche zu datieren. Also mit anderen Worten, die Datierungsmethoden, die wir haben, die zeigen uns, dass es lange Zeiträume braucht. Und ich brauche Methoden, die sich überlappen. Ich brauche Methoden, die unabhängig voneinander sind. Und dann kann ich es eigentlich ganz gut in den Griff kriegen, so wie wir es heute erkennen. Also mir ist wichtig zu sagen, das ist das Modell, das wir heute haben. Und mit dem arbeite ich. Und wenn ich an Widersprüche komme, dann versuche ich, das Modell zu evolutionieren, Modell 2.0, oder zu revolutionieren, ganz neues Modell. Mein Beispiel da ist halt auch Einstein, der in der Physik ganz neue Modelle bringt. Ne? Und vielleicht kommt in der Geologie auch mal irgendeiner, der das völlig revolutioniert.
Du hast jetzt davon gesprochen, dass man mit einigen Messungsmethoden das Alter datieren kann. Ja? Dass man zum Beispiel darauf schließen kann, dass es so und so viele Millionen Jahre alt ist. Erschüttert es manchmal deinen Glauben, dass du siehst, dass es sich scheinbar mit der Bibel widerspricht, wenn die Bibel scheinbar eben von 6 Tagen spricht?
Nein, das erschüttert mich überhaupt nicht. Denn ich glaube nicht, dass hier gemeint ist, 6 mal 24 Stunden oder sowas. Das halte ich für unmöglich. So, das heißt ja in einem anderen Bibelvers sogar, 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist. Also bei Gott ist eine andere Zeitrechnung. Nicht? Wir können aus unserem begrenzten, in Raum und Zeit begrenzten Sehen auf die Dinge. Wir sind räumlich und zeitlich begrenzt. Da können wir ja gar nicht Gott verstehen. Er muss zu uns kommen. Ne? Das ist Jesus sozusagen. Er muss zu uns kommen und sich uns offenbaren. Wir können das von uns gar nicht. Und am Anfang war ja auch keiner dabei. Das heißt ja, der Mensch kommt dann zum Schluss. Das heißt, wenn keiner dabei ist, muss Gott das sozusagen offenbaren. Und das ist dann immer eine Interpretation. Wir haben immer, das ist mir auch noch wichtig zu sagen, wir haben immer eine Interpretation von Wirklichkeit, die wir sehen. Und die Interpretationen, die wir machen, sind so gut, wie die Modelle, die wir haben, das Ganze erklären. Wenn das aber an Widersprüche stößt, dann muss ich halt die Interpretation neu machen oder ich muss das Modell neu machen. Wir interpretieren ständig, ja.
Vielen Dank. Ich möchte gerne noch mal einen anderen Themenpunkt ansprechen. Und zwar hast du in deinem Vortrag auch von dem holistischen Weltbild geredet. Ja, das, was ich mitgenommen habe, ist, dass man eben nicht alles rational erklären kann. Mich würde interessieren, in welchem Kontext hast du das in den Vortrag eingebaut? Weil du hast im Vortrag gesprochen von Kairos und Kronos und davon, dass Gott auch so noch heute schafft. In welchem Kontext hast du das holistische Weltbild gestellt oder in welcher Weise ist das in diesem Punkt relevant?
Um in das Hier und Heute zu kommen und auch um in das Persönliche zu kommen. Ich kann ja immer sagen, Kairos, Kronos, ja, das war früher mal, oder die Schöpfungsgeschichte, gut, früher mal, aber ich lebe ja hier und heute. Und da war mir wichtig zu sagen, dass es eben nicht nur die Ratio ist, die wir normalerweise anwenden. Ne? Wir sind natürlich vernunftbegabte Menschen und wenn wir kommunizieren, versuchen wir vernünftig zu kommunizieren. Aber die Ratio ist eben nicht alles. Ne? Es gibt etwas, was über die Ratio hinausgeht. Und das ist mir an dem Beispiel für Musik von Johann Sebastian Bach beispielsweise, da wird einem das deutlich.
Würdest du diesen Fakt, eben dieses holistische Weltbild oder diesen Fakt, dass man Dinge erleben kann, die auch über das rationale Verständnis hinausgehen, würdest du das als Hinweis auf Gott deuten?
Wenn man will, ja, in dem Sinne, dass wir eben auch Transzendenz brauchen. Nicht nur, dass wir es nicht nur alles innerweltlich erklären können oder mit rationalen Möglichkeiten alle die Dinge, die uns begegnen, nach Leib, Seele und Geist, nach unserer gesamten Existenz, das können wir nicht alles rational erklären. Insofern ist das für mich schon ein Hinweis, dass es da eben mehr gibt. Man kann das Transzendenz nennen, man kann das die Welt Gottes nennen. Da braucht es Offenbarung. Das können wir von uns aus nicht. Ne? Unser Wissen ist Stückwert, sagt Paulus schon. Ne? Ich sehe das so wie so eine Asymptote. Nicht? Die kommt immer näher an die Gerade heran, aber sie schneidet sie nie. Und da gibt es einen Bereich des Jenseits. Und der muss sich offenbart werden. Deshalb kommt Jesus zu uns. Gott offenbart sich, er kommt auf unsere Ebene, damit wir überhaupt was von ihm verstehen können. Sonst wüssten wir nicht, dass Jesus sagt, Gott ist Liebe. Woher weiß ich das? Ne? Das ist eine Offenbarung.
Also würdest du, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, eben den Fakt, dass wir zum Beispiel Dinge genießen können, die wir nicht rational erfassen können, zum Beispiel Musik oder Gefühle, Gefühlslagen, Liebe, Zuneigung etc., dass das eben ein Hinweis ist auf eine höhere, transzendente Ebene?
Ja, beispielsweise, das denke ich schon. Das weist mich darauf hin, dass es eben mehr gibt als nur das, was ich mit meinen fünf Sinnen begreifen kann.
Ja, vielen Dank. Ich hätte noch zwei abschließende Fragen. Und zwar hast du ja von Kairos gesprochen, von der plötzlichen Schöpfung, die in einem Moment entsteht. Und hast das auf das persönliche Leben bezogen, auf den Moment der Bekehrung. Wann hattest du in deinem Leben deinen persönlichen Big Bang, quasi deine persönliche Bekehrung, wo Gott in dein Leben gekommen ist?
Ja, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, Gott sei Dank, muss ich sagen. Ich empfand das nie als eine Last, sondern wie Leitplanken. Wenn ich auf der Autobahn bin, bin ich auch dankbar, dass es Leitplanken gibt, ne, dass ich nicht falsch abbiege oder wenn ich falsch abbiege, dass die Leitplanke mich zurückdrängt. Also das christliche Elternhaus ist sicherlich da wesentlich. Dann aber auch die Peer Group, die ich hatte, eine Jugendgruppe oder Leute, die um mich herum waren. Das ist immer eine Frage, mit wem man sich umgibt. Ne? Und das ist dann auch natürlich, man stärkt sich gegenseitig und hilft auch gegenseitig in der Argumentation. Und dann war aber auch ein ganz bestimmtes Ereignis, eine Evangelisation, wie wir das nennen. Und das hat mich schon dazu gebracht, dass ich sage, ja, ich will das auch. Ich will mich dazu stellen. Ich will das nicht nur als Tradition übernehmen von meinen Eltern oder von den Freunden, sondern ich will mein Leben darauf gründen. Und damit habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Ne? Wie alt warst du da?
Bitte?
Wie alt warst du da?
Ach, da war ich so, wenn ich jetzt zurückdenke, vielleicht so 20. Ja, 20 so, ne? Okay. Und dann eben, wie ich vorhin auch sagte, ist es wichtig, dass der Glaube dann auch ernährt wird. Dass es nicht ein Strohfeuer wird. Ne? Jesus gebraucht dieses Beispiel vom vielfältigen Ackern. Das eine ist wie ein Strohfeuer. Aber damit es aufgeht, deshalb braucht man auch, muss man sich dem Wort Gottes auch aussetzen. In dem Sinne, dass man sich damit befasst, die Bibel liest oder auch Gemeinschaft hat. Gottesdienste, ne? Ich habe ja auch vorhin gesagt, ne? Der Glaube kommt aus der Predigt auch. Wenn man nicht Predigt hört oder sich das, sagen wir, damit befasst, dann verkümmert das. Und das wäre eigentlich schade, ne? Da würde man am Leben vorbeileben.
Das wäre jetzt meine nächste Frage, nämlich, war das dann sozusagen die Chronos-Schöpfung, also das, was Gott dann über längere Zeiträume in deinem Leben bewirkt hat?
Ja, das bestätigt sich ja dann, nicht? Man, es weitet sich sozusagen, das Gottesbild oder die Gotteserkenntnis weitet sich, ne? Und ich empfinde das eben nicht als Last, sondern als Lust. Ne? Ich empfinde darin Freude. Ne? Am Forschen sowieso, das habe ich ja auch zum Ausdruck gebracht, aber auch an dem Leben mit Gott. Das ist für mich nicht Ballast, sondern es ist, es zeigt mir eigentlich ein holistisches Bild nach Leib, Seele und Geist. Es betrifft mich existenziell, nicht nur rational. Das Rationale ist wichtig, aber das Leben mit Gott ist eigentlich darüber hinausgehend.
Dann würde mich jetzt aber nochmal persönlich interessieren, weil du gesagt hast, dass du quasi im weiteren Verlauf nach deiner Bekehrung auch in der Gotteserkenntnis gewachsen bist und in der Freude sicherlich auch in der Beziehung mit Gott, hat dich da deine Forschung auch weitergebracht, auch nicht nur auf deinem Gebiet, sondern dass du auch dadurch vielleicht in der Gotteserkenntnis gewachsen bist oder dadurch vielleicht Gott ein bisschen mehr erkannt hast oder mehr Freude an Gott bekommen hast?
In gewisser Weise ja, weil ich mich immer mit diesen Fragen Naturwissenschaft und Glaube auseinandergesetzt habe. Das hat mich immer interessiert, nicht? Was haben andere Menschen auch geglaubt und kann ich dem zustimmen oder nicht? Dass es ein Bereich ist, der sich nicht abstößt oder gegensätzlich ist, sondern sich durchdringt. Und das finde ich auch das Fantastische. Also wir brauchen keine Angst haben, dass uns der Glaube abhanden kommt, wenn wir forschen, überhaupt nicht. Sondern man kann, wenn man mit offenen Augen forschend auch bereit ist, über das, was ich rein dinglich erfassen kann, hinauszugehen, dann erschließt sich einem auch neue Welten. So möchte ich das sehen.
Hast du ein Ziel oder eine Vision in deiner Forschung? Etwas, was du vielleicht noch erreichen möchtest?
Ja, ich habe relativ viel oder ich mache auch viel geoarchäologische Sachen und bin immer wieder begeistert, wenn ich die Apostelgeschichte lese, weil Paulus auch in den Bereichen war, wo ich war oder umgekehrt, er war da und ich kann hinterherlaufen. In Ephesos, in Milet, in Perge, wo er war, das interessiert mich, wie er da war. Und da sehe ich manche Spuren, die ich danach lesen kann in der Apostelgeschichte und da sehe ich, ja, das ist so in der Natur. Nicht? Wir haben geforscht über den Hafen oder ich forsche gerade sogar über den Hafen in Milet, wo er wahrscheinlich mit dem Schiff angekommen ist und wir haben die Kaimauer gefunden und so. Da bestätigt sich für mich immer wieder diese biblischen Erzählungen. Insofern ist die Apostelgeschichte mit eins meiner liebsten Bücher.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich sehr für das interessante Gespräch.
Gerne. Dankeschön.